Mose hat es ja nur übermittelt. Aber Naomi geht schon recht großzügig damit um. Sie genehmigten ihren Söhnen moabitische Frauen, obwohl sie wussten, dass das eigentlich vom Gesetz her nicht erlaubt war. Und sie ließ ihren Schwiegertöchtern auch ihren moabitischen Glauben, ihre moabitischen Götter. Ein klarer Verstoß ja gegen das erste Gebot. Und nun sagt sie zu Ruth: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl gehe? Hier wird die gegenseitige Liebe der beiden zueinander schon klar. Ruth ging bedingungslos mit Naomi und Naomi will jetzt Ruth gut unterbringen und versorgt wissen. Soll ich dir nicht Ruhe suchen, hieß damals, sollte ich dir keinen Mann finden, bei dem du bleiben kannst, den du lieben kannst. Ruhe finden bedeutet für eine Frau damals verheiratet sein, kein Freiwild mehr zu sein. Als Moabiterin war sie ja sowieso nicht so angesehen. Verheiratet sein bedeutet ein Dach über dem Kopf, einen Mann, der sie beschützt, der sie versorgt und natürlich auch Kinder für die Versorgung im Alter und für das Erbe. Und nun macht Naomi der Ruth einen Vorschlag, der meines Ermessens zumindest weit über die Grenzen des damals Erlaubten hinausging. Sie sagt zu Ruth: Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Sieh deine Kleider an, geh zur Tenne hinab, lass dich nicht von dem Mann bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke den Ort, wo er sich. Er aber wird dir kundtun, was du tun sollst. Wisst ihr, wir evangelikalen Pietisten und wir schon fromm Geborenen, wir lesen die Bibel immer so ein bisschen unter frommen Dunschglocke, habe ich den Eindruck. Ja, und überall finden wir den Willen Gottes und Gottes Führung und Gottes Gnade. Aber wenn wir mal die fromme Dunschglocke aller Mann, sage ich mal, das ist doch Kuppelei im übelsten Sinne, oder? Das ist doch Kuppelei im übelsten Sinne. Das ist doch sexuelle Herausforderung und Verführung zu einer Zeit, in der Ehebrecher gesteinigt wurden, in der nicht Verheiratete heiraten mussten, zumindest den Brautpreis bezahlen mussten, wenn man sie erwischt hat natürlich. Da legt Naomi einem älteren Mann eine tüchtige, junge und hübsche Frau ins Bett, gebadet, gesalbt, wohlriechend und verführerisch und zu allem bereit. Will ich tun, vor Gottes Führung aus. Und Ruth, die sagt einfach, alles, was du sagst, will ich tun. Ich meine, die Ruth, die war ja Witwe, oder? Die wusste schon, gepflegte junge Frau zu ihm ins Bett kommt. Die Ruth, die hat es auch darauf angelegt. Ich denke, die beiden Frauen, die haben schon gewusst, was sie wollen und was sie tun. Ja, sie haben ihr Ziel gekannt, nämlich versorgt zu werden. Und dazu waren ihnen auch die reichlich krummen Wege gerade recht. Ich für mich kann jedenfalls nicht finden, gut befunden und war bereit. Wie ist es denn so bei uns? Ich meine, wir finden unsere Männer heute anders, gell? Wie ist denn so bei uns? Wie oft wissen wir genau, dass du jetzt was machen wirst, das zumindest nicht ganz richtig ist? Und da sind die Männer jetzt natürlich auch mit angesprochen. Ein klein bisschen zumindest widersprechen, aber natürlich nur ein bisschen. Wie oft predigen wir anderen Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, Glaube, Liebe, Treue? Und das meiste davon finden wir, bildlich gesprochen, mit dem Falschen ins Bett. Ich lasse halt mal den Fünfer gerade sein. Ich schiebe halt mal den Willen Gottes ein bisschen auf die Seite. Ich schiebe mal das Mann in meinen, der nur ein bisschen ungehorsam. Und dann hinterher wundern wir uns, wenn unser gutes Gewissen, unsere Freude an den Gottesdiensten oder an der Gemeinschaft verloren gehen. Vorausgesetzt, wir machen unsere krummen Wege wieder gerade. Auf Neudeutsch, wir tun Buße. Weiter mit Vers 7. Und Boas aß und der Wein macht ein fröhlich Herz. Ja, also der Boas hat da ein bisschen gefeiert. Der hat seine gute Ernte eingebracht, der hat gut gegessen und ein Glas Wein dazu getrunken oder zwei. Boas aß und trank und sein Herz wurde fröhlich und er kam, um sich am Ende des Getreidehaufens niederzulegen. Da kam sie leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich hin, und siehe, ein Weib lag zu seinen Füßen. Und er sprach: Wer bist du? Sie sprach: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Decke aus über deine Magd, denn du bist ein Löser. Die Ruth, die geht noch einen Schritt weiter, als Naomi angewiesen hat. Ruth wartet jetzt gar nicht, ob der Boas Annäherungsversuche machen würde, ob er gewissermaßen die Ehe vollziehen würde. Ruth geht richtig ran. Sie sagt, breite deine Decke aus über deine Magd, denn du bist ein Löser. Auf Deutsch ausgedrückt, lass mich unter deine Decke schlüpfen. Nimm mich jetzt zur Frau, denn du bist vom Gesetz her sowieso verpflichtet, mich zu heiraten, mich zu lösen. Und mir ein Kind, ja, dann sollen wir Kinder haben und das soll dann mein Erbe bekommen. Dazu muss Boas natürlich erst den Besitz wieder zurückkaufen. Dann muss er Ruth heiraten, dann muss sie schwanger werden und dann wäre für alle gesorgt. Andererseits unter frommen Druck. Ja? Und das ist ja eigentlich so ziemlich das Gemeinste, was du tun kannst. Ich weiß nicht, ob ihr frommen Druck schon mal erlebt habt. Ja, also am Sonntag gehen wir dann zum Gottesdienst, gell, und du gehst mit. Und als ich jung war, Disco gibt es nicht, Kino gibt es nicht, geraucht wird nicht und Bier trunken wird nicht. Ja, und der Mädel sowieso, die Haare müssen kurz sein, also frommer Druck, der hat mich nicht zu Jesus geführt. Die Ruth, die will ihn hier verführen und dann setzt sie ihn unter Druck. Und der Boas, der kannte die Ruth ja von Kapitel 2 her, der war ja der Sache gar nicht grundsätzlich abgeneigt. Der wusste ja um seine Aufgabe. Ruth war jung und war tüchtig, allerdings auf so plumpe Verführung, da fiel er nicht rein. Der Boas, der Name bedeutet der Starke, der Potente, in ihm ist Kraft. Vor dem Tempel Salomons, da standen zwei gewaltige Säulen. Eine davon hatte den Namen Boas. Lesen wir in 1. Könige 7. Diese Säulen, die vor dem Tempel standen, sind als Jachin, eine und Boas bekannt. Die Säule Boas, die stand auf der linken Seite des Eingangs, die andere notgedrungen auf der rechten. Diese beiden Säulen waren freistehend, sie hatten keine tragende Funktion. Sie dienten nur symbolisch und dekorativ dem Tempel. Die Säule Boas war 8,10 Meter hoch und sie hatte einen Umfang von 5,4 Meter. Auf der Spitze der Säule oben befand sich so ein Kapitell, so irgendein Aufsatz, der war nochmal 2,3 Meter hoch, also insgesamt 10,4 Meter. Der Durchmesser der Säule war 1,72, 3 Zentimeter weniger wie ich, also das ist schon eine stabile Säule. Und zusammen standen diese beiden Säulen für die festen Grundlagen des Glaubens und für die Stärke, die Gott seinem Volk verleiht. Diese Säulen dienten als sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes und seiner Verheißung an Israel. Und der Mann, dessen Namen alle diese Eigenschaften der Tempelsäule ausdrückte, Boas, der blieb ja auch seinem Glauben, machte die krummen Wege der beiden Frauen wieder gerade. Und wisst ihr, ich nicht, ja? Ich wäre schon gerne ein bisschen mehr wie der Boas. Und ihr könnt euch alle mal selber verorten, wo ihr steht. Lassen wir doch mal alle das Fromme, Vordergründige, er gerne wäre. Oder so, wie er denkt, er könnte Gott genügen. Wir brauchen doch auch einen Löser. Wir brauchen doch auch einen Weg, der gerade macht. Einen, der uns Heimat und Schutz bietet. Einen, der Gott auch da treu ist, wo wir es nicht sind. Boas nun sprach zu Ruth: Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich dir tun. Denn das ganze Volk, das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du ein wackeres Weib bist. Will ich tun? Und jetzt, bin ich ein kleiner Hänger. Die Naomi sagt so gut, alles, was er sagt, das tue, ja, das werde ich tun. Und der Boas wurde zum Löser für Ruth, damit auch für ihre Schwiegermutter. Nun, was sagt uns diese Geschichte heute? Wir befinden uns hier mit Boas und Ruth etwa 1100 Jahre vor Christus. Und Boas, der Löser, er war Bethlehemiter. Später wurde in Bethlehem noch einer geboren, nämlich Christus, der Erlöser. Und Boas verkörpert schon die ganze Symbolik, die dann in Jesus läuft, der Hinweis auf Christus hin. So wie Jesus sagt, forschet in der Schrift, sie ist es, die von mir zeugt. Bei Boas können wir Jesus finden. Die Aufgabe zieht sich nur auf seine eigene Verwandtschaft. Der Löser ist zuständig für in Not geratene Blutsverwandte. Dazu gehört das Einlösen von Verwandten, so wie hier, das Sicherstellen und Fortführen des Familiennamens durch Leviratsehe, auch so wie hier, und das Rächen von Blutschuld. Boas, der Löser, hatte er ja auch Ruth als seine Frau quasi ausgelöst gekauft, genauso wie deren Schwiegermutter. Boas hatte damit die Verpflichtung, für diese zu sorgen, über Land und Frau. Die Landschaft erlöst, sondern die gesamte Menschheit. Seine Aufgabe war es, durch sein Opfer am Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung, die Menschen von Sünde und Tod zu befreien und uns, den Menschen, das ewige Leben zu ermöglichen. Nun weiß ich natürlich, dass das alles kalter Kaffee ist und an euch nur so runterperlt. Wir sind erlöst, klar, Halleluja. Christus ist unser Freund, der uns alle unsere Schuld vergeben hat, die der Vergangenheit, der uns schon am Kreuz Schuld vergibt, die der Gegenwart und die der Zukunft, da hing er ja auch schon am Kreuz, ein für alle Mal. Und so leben wir munter drauf los, tun, was wir wollen und was. Und den Überfrommen und den weltfremden Predigern da vorne auf der Kanzel, denen hören wir auch freundlich und geduldig zu. Aber ganz so einfach liegen die Dinge nicht, denke ich. Nicht für den Löser und auch nicht für den Erlöser und auch nicht für den Erlösten, also für uns. Boas, der Löser, er musste, Jesus Christus, der Erlöser, der musste auch bezahlen, um uns zu bekommen. Jesus hat auch unsere Schuld bezahlt, die wir vor Gott hatten. Jesus hat allerdings nicht mit Tod am Kreuz bezahlt, nicht mit Geld, sondern mit seinem Leben, mit seinem qualvollen Tod am Kreuz. Und nun, Ruth gehörte jetzt Boas, sie war Paulus. Wie ist das jetzt bei Jesus und uns? Paulus schreibt doch auch, denn ihr seid teuer erkauft. Und dass ich teuer erkauft bin, das muss ich doch auch irgendwo zu Ende. Wenn Jesus uns teuer erkauft hat, bedeutet das doch auch, dass wir jetzt ihm gehören, oder? Dass er jetzt auch Verfügungsrecht über uns hat. Nicht selbst gehört, eben weil ihr teuer erkauft seid. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da war ich gar nicht so glücklich. Weil das Erste, an das ich hier gehe, dir selbst. Jetzt hast du nicht mehr selbst zu bestimmen über dein Leben. Jetzt bestimmt doch eigentlich ein anderer über dich. Zumindest hat er sich das Recht erkauft. Jetzt sollst du gehorchen, soll jetzt Gott preisen, wie immer das aussieht. Mein Trachten soll nach dem sein, was da oben ist, wie immer das aussieht. Und jetzt wird es schwer, oder? Kein Wunder, ganz bewusst, dieses unbequeme Stück des Textes in der Regel fehlt. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Unsere Erlösung, die nehmen wir gerne in Anspruch. In den Himmel kommen, wunderbar. Was ist mit dem berühmten freien Willen? Steht unser freier Wille nicht im Widerspruch zum Glaubensgehorsam, zum Bekennen, zum ehrlich Leben? Wir in unserem Land, wir neigen halt immer dazu, zuerst das Negative zu sehen, immer das Haar in der Suppe zu suchen. Ich bin etwas erschrocken, als ich festgestellt habe, dass mein Erlöser und mein Löser übernimmt jetzt die Sorge für mich. Er sorgt für das tägliche Brot. Er ist zuständig für alle meine Belange in diesem Leben. Er hat Bürgerrecht, habe ich dort. Dass wir teuer erkauft sind, dass wir letzten Endes nicht mehr uns selbst gehören, sondern Gott gehören, das hat doch eigentlich nur Vorteile, oder? Ist uns lieber als die Taube auf dem Dach und der Himmel ist weit weg. Das Leben ist gegenwärtiger, ist näher und wie es dort sein wird, müssen wir sie überraschen. Gehorsame Liebe. Sie haben wohl mehr an Ruth und Naomi gedacht dabei. Ruth ging aus Liebe mit Naomi mit in deren Heimat und Naomi wollte Ruth aus Liebe, dass das Handeln der beiden hier nur von der Liebe bestimmt war. Ich denke nicht, dass Gott ihnen so ein Schelmenstück aufgegeben hat. Waschen, baden, salben, so meine gehorsame Liebe, eigentlich denke ich mehr Liebe aus Gehorsam. Ich denke, Liebe aus Gehorsam, die sollte unser Verhältnis mit unserem Erlöser bestimmen. Und ich denke noch weiter, dass diese gehorsame Liebe oder der Gehorsam aus Liebe eigentlich nur ein kleiner Zwischenschritt ist in unserem Leben. Johannes 14, 23. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Sicher sind ein paar da, die wissen, wie es weitergeht. Wer mich liebt, der wird sein Wort halten. Aber mal ehrlich, wer schafft das schon in der ganzen Konsequenz? Nicht mal die Hälfte schaffen wir, oder? Nicht mal ein Drittel schaffen wir. Und dann haben wir auch noch ein paar liebe Geschwister, zumindest hier und da mal eins. Die sagen es dann gern andersrum. Die sagen gern zu dir, du liebst ihn nicht, weil du sein Wort nicht hältst. Ja, da hast du wieder eine drauf. Du liebst ihn nicht, weil du dein Wort nicht hältst. Du musst ihn halt mehr lieben, dann kannst du sein Wort halten. Aber wenn es immer nicht klappt. Einige sind immer schnell dabei mit der moralischen Keule. Als ob das so einfach wäre, sein Wort zu halten. Deswegen erwarten wir das ja auch überwiegend von unseren Glaubens. Wisst ihr, ein klein bisschen lieben wir Jesus aber schon, oder? Und ein klein bisschen sein Wort halten, das können wir doch auch. Und manche Aussagen und manche Dinge werden ein. Und nicht nur die ersten Hälften. Jesus sagt nämlich, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Wort schon halten. Ich drücke es mal realistisch aus. Wer Jesus liebt, der möchte sein Wort halten. Und manchmal halten wir es ja auch. Manchmal versuchen wir es zumindest. Manchmal resignieren wir vorher. Geht halt nicht immer. Noch sind wir aus Fleisch und Blut. Unser ehrliches Bestreben allerdings, immer mehr seines Wortes zu halten, Jesus zu uns kommt und Wohnung in uns nimmt. Ja, und das ist jetzt nicht nur Theorie, das ist auch Praxis. Ja, dass der Vater uns liebt, dass er zusammen mit Jesus zu uns kommt, wir sozusagen erfüllt sind mit der Gegenwart Gottes, dann stellt sich das Thema des Gehorsams nicht mehr so wirklich für uns. Denn Gehorsam bin ich zunächst, dann tue ich es aus Gehorsam, nicht aus Überzeugung. Danach, nach diesem noch etwas erzwungenen Gehorsam, da kommt dann schon ein Stück Gehorsam aus Liebe, weil ich sein Sterben nicht nachträglich noch schwerer machen möchte. Und ganz egoistisch, ich bin ihm auch gehorsam, weil ich mein gutes Gewissen nicht verlieren möchte. Ja? Da hat sich das dann mit dem Gehorsam langsam. Denn wenn Jesus Christus, mein Erlöser, gemeinsam mit dem Vater in mir Wohnung genommen hat, dann brauche ich ja nicht mehr gehorsam was tun. Denn dann führt Christus mich, Christus in mir mich. Dann werde ich geführt vom Geist Gottes in mir. Und diese bestimmen und führen dann mein Handeln. Das ist dann neues Leben aus Gott. Versteht ihr? Wenn ich Jesus Christus liebe und sein Wort halte und immer mehr halte, dann wird der Vater mich lieben und er wird gemeinsam mit Jesus in die Wohnung nehmen. Und so geführt und so getrieben vom Geist Gottes in mir, lebe ich nicht mehr den Gehorsam, sondern das neue Leben, das von Gott gewirkte Leben, das lebt dann in mir und durch mich. Und das ist nicht mehr Gehorsam, das ist neues Leben aus Gott. Dann bin ich halt so, wie ich bin. Ja? Kind Gottes, Erlöster, Leben getrieben vom Geist Gottes in mir, wie es Paulus schreibt, das sind die Kinder Gottes ja sowieso, dann lebe ich neues Leben aus Gott. Ich könnte das Thema noch lange vertiefen. Ja. Wisst ihr, was Nachfolge ist? Nachfolge ist, wenn einer vorne weggeht und einer hinterher. Das ist aber nicht Jesus Christus in dir. Ja. Dann sind immer zugleich. Jesus ist vor dir und du versuchst ihm nachzuahmen und nachzumachen und nachzulaufen. Christus in mir ist was völlig anderes. Das ist nur eine Person. Ja, und diese Person kriegt es in mir. Mein Handeln auch nicht immer, aber sie bringt mich immer wieder zurecht. Und dann sind wir vom Löser zum Erlöser gekommen. Dann sind wir Erlöste. Freigekauft, erfüllt mit Gottes Gegenwart. Zum Schluss ist ja auch ein langer und vielleicht zunächst mal theoretischer oder schwieriger Weg, beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und aus einem Rollatorfahrer, der wird nicht unbedingt ein Wanderer. Und aus einem Wanderer wird nicht unbedingt ein Bergsteiger. Natürlich ist so ein Weg, den Gott führt, manchmal ganz schön happig. und manchmal ganz schön schwer. Manchmal fällt ein Eiswasserfall runter und dann macht er wieder was an. Auch tolle Dinge erzählen. Trotzdem, es sind überwiegend viele schöne Erlebnisse auf dieser Reise, die unser Leben prägen und unseren Glauben stärken. Wichtig ist, du mit 40 vertrauter sein mit Christus, als du es mit 15 warst. Und natürlich solltest du mit die 70 weiter sein, als du mit die 50 warst. Aber halt nur dann, wenn ich dann über die Jahrzehnte ein Schrittchen nach dem anderen auf dem Weg mit Jesus gemacht habe. Nur, nicht ich gehe mit Christus, sondern Christus in mir für mich haben möchte. Denn er ist mein Erlöser. Ich bin sein teuer erkauftes Eigentum. Und besser als ihm zu gehören, besser kannst du es doch gar nicht gehen, oder? Herr, ich folge dir.